Tja, was tue ich? Mir geht es genauso oder sehr ähnlich wie Christoph. Eigentlich hat AIDS für mich wenig Bedeutung, weil in meinem täglichen Leben ich damit nicht konfrontiert werde. Ich selbst bin meines Wissens HIV-negativ. Ich bin verheiratet, habe eine Frau und schlafe nur mit dieser Frau. Ich habe über Jahre keine Blutkonserven bekommen und selbst wenn, wüsste ich, das Risiko, dass ich mich darüber mit AIDS infizieren könnte, ist sehr, sehr, sehr gering, vielleicht null. Und in meinem ganzen Bekannten- und Freundeskreis gibt es keinen einzigen, der mit AIDS oder mit dem HIV infiziert ist. Als ich mich mit Bono beschäftigt habe und so mit diesem Video mich sehr mit seiner Arbeit auseinandergesetzt habe, wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass AIDS ein viel größeres Ausmaß hat als das, was es für mich die ganze Zeit bedeutet hat und dass ich für mich persönlich auch als Christ eine Herausforderung ist, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und erst jetzt, nachdem ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und ja, mich noch ein ganzes Stück intensiver mit dieser Thematik beschäftigt habe, wird mir so wahrscheinlich immer noch nur ein klein wenig bewusst, welche Ausmaße das eigentlich hat. Was es heißt, dass AIDS sich so weit ausgebreitet hat und dass viele, viele Menschen tagtäglich daran sterben und welche Schicksale da im Hintergrund noch stehen. Und mich hat die ganze Sache bewegt und wirklich berührt. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, AIDS in Afrika ist sehr, sehr weit weg. Es hat, wie gesagt, mit meinem Leben so wenig zu tun. Und das macht es so schwierig. Es hat oft kein Gesicht, sondern es sind oft nur Zahlen. Und deswegen kann man dieses Thema sehr weit weg tun von sich selbst. Auf der anderen Seite weiß ich, dass für Gott diese Menschen nicht unendlich weit weg sind, sondern dass Gott jeden einzelnen dieser Menschen liebt. Jeden einzelnen, der auch heute wieder an AIDS sterben wird, hat Gott lieb. Und wenn man so sieht, die Bibel sich anschaut, ist die Bibel voll davon, dass Gott immer wieder sein Volk und sein Volk, die Israeliten, gerade im Alten Testament, auffordert, sich besonders um die Schwachen, um die Armen, um die Entrechteten zu bemühen und die im Blick zu haben. Und als Jesus auf diese Welt gekommen ist, hat er genau das getan. Er hat sich vorrangig mit den Leuten beschäftigt, mit denen sonst niemand was zu tun haben wollte. Die Entrechteten, die Außenseiter. Er hat sich sehr intensiv mit den Leprakranken auseinandergesetzt. Und Bono sagt dazu, AIDS ist das Lepra unserer Zeit. Und das hat mich schon betroffen gemacht. Und jetzt kommt, wir werden ein richtiger interaktiver Gottesdienst, merke ich gerade. Wir hatten jetzt schon die Handys, jetzt kommt der zweite, also mini-interaktive Teil. Mich würde mal interessieren, wer ist heute das dritte Mal bei dieser Predigtreihe anwesend? Also wer hört jetzt die dritte Predigt zu dieser Reihe? Jetzt sehe ich nicht so. Ja, jetzt hilfst du mir. Ja? Also es sind doch sehr viele. Dankeschön. Und ich muss sagen, ich habe echt Hochachtung davor, weil ich finde, die Thematik, die wir jetzt momentan im Gottesdienst behandeln, ist nicht so leicht zu verdauen. Und jede Woche hört man über Probleme, über Dinge, die wichtig sind, die andere Menschen betreffen und die uns herausfordern, irgendwas zu tun. Und das finde ich sehr anspruchsvoll. Und ich wünsche mir einfach heute für diese Predigt, wenn ich über all das, was ich euch über AIDS sagen werde, dass es bei euch kein schlechtes Gewissen auslöst. Ich wünsche mir auch nicht, dass es so zu so einer Resignation oder zu einer Ablehnung führt. Was ich mir wünsche, was toll wäre, wäre, wenn es euer Herz berühren könnte. Wenn es ein Stück euer Denken verändert und den Blickwinkel von dem wegbringt, vielleicht was ihr bis jetzt über AIDS und vielleicht besonders über AIDS in Afrika gedacht habt. Das wünsche ich mir für diese Predigt. Und bevor wir jetzt auf die eigentliche Problematik zugehen, habe ich mir gedacht, trotz allem, obwohl wir viel über AIDS vielleicht und über HIV wissen, so mal ein paar Basics. Und Stephanie Nolan schreibt zum Beispiel über HIV: Wir wissen über HIV mehr als über jeden anderen uns bekannten Mikroorganismus. Mehr als über alle anderen Keime, Bakterien, Viren. Doch das Virus verhält sich so unberechenbar und komplex, dass es in 25 Jahren wissenschaftlicher Forschung nicht gelungen ist, es unschädlich zu machen oder auch nur seine Ausbreitung einzudämmen. AIDS, so schlimm wie es ist, hat dadurch auch was erschreckend Faszinierendes. AIDS, aus dem Englischen übersetzt, bedeutet erworbenes Immundefektsyndrom. Es hat was mit unserem Immunsystem zu tun und das HIV, das humane Immundefizitvirus, ist der Auslöser für diese Krankheit. Und ich denke, jeder und ich hoffe, jeder von uns weiß, wie es übertragen wird. Über Sperma, über Blut, über Vaginalsekret, über Muttermilch, das sind die Wege, wie dieser Virus übertragen werden kann. Aber ich war wirklich im Negativen erstaunt, wie aggressiv dieser Virus vorgeht. In dem Moment, wo er in unseren Körper eindringt, sucht er sich Wirtszellen. Und das sind die sogenannten Lymphozyten. Das sind Teile, die zu den weißen Blutkörperchen gehören und die eigentlich der Immunabwehr dienen. Und dort nistet er sich ein und sofort beginnt er, Kopien von sich zu produzieren. Eine einzige Lymphozyte kann bis zu 10.000 dieser Viren produzieren, bevor sie platzt und das im ganzen Körper ausbreiten kann. Schon nach wenigen Tagen nach der Infizierung haben sich in den Lymphknoten mehrere Millionen von diesen Kopien festgesetzt und können dort jeglichem Ansturm von Medikamenten, selbst starker Medikamente, standhalten und gehen nicht letztendlich kaputt. Ungefähr 10 Tage nach der Infektion hat der Virus sich im ganzen Körper ausgebreitet, er ist bis zum Gehirn gelangt und hat wichtige Organe betroffen. Zu diesem Zeitpunkt hat ein Tropfen Blut bis zu 10 Millionen dieser Viren. Ich finde es erschreckend. Und erst dann beginnt langsam der Körper darauf zu reagieren und bildet die sogenannten T-Killer-Zellen, die sich dann dem Virus stellen und dagegen arbeiten. Und es beginnt so ein schleichender Krieg, weshalb auch bis zum eigentlichen richtigen Ausbruch der Krankheit es relativ lang dauert. Aber am Ende steht immer, dass das Immunsystem diesen Krieg verliert. Und der Mensch stirbt dann an einer harmlosen Infektion oder an mehreren harmlosen Infektionen, die er im Normalfall überleben würde. Und bis heute gibt es keine Heilung. Was es aber gibt, sind die sogenannten antiretroviralen Medikamenten, sogenannte ARV-Medikamente, die Mitte der 90er Jahre das erste Mal entwickelt und getestet wurden und die dazu beitragen, dass AIDS-betroffene Menschen ein Leben wesentlich verlängert bekommen. Mittlerweile mit den neuen Therapien geht man davon aus, dass es gelingen kann, AIDS zu einer nicht tödlichen, sondern chronischen Krankheit zu machen, so ähnlich wie Diabetes, dass die Menschen über Jahrzehnte diese Medikamente nehmen und damit dieser Ausbruch der Krankheit zurückgedrängt werden kann. Einige Tests haben gezeigt, dass, leider gibt es ihn ja noch nicht so lange, aber über 10 Jahre konnte man nachweisen, dass es Patienten gibt, die in diesem Tropfen Blut am Ende nur 50 dieser Viren noch hatten. Also das ist so eine Nachweisgrenze. Also drunter lagen sogar, sodass man es kaum noch nachweisen konnte, dass sie überhaupt diesen Virus in sich tragen. Und das kann über Jahre hingehen und man kann dadurch das Leben verlängern und auch wieder ein relativ normales Leben führen, wenn ich regelmäßig die Medikamente nehme. Und das ist ein Riesenfortschritt gewesen. So, aber wie kam es dazu, dass dieser Virus sich so ausgebreitet hat? 1981, ich kann mich noch so ganz dunkel erinnern, kamen so die ersten Meldungen, kamen Anfang der 80er Jahre aus den Vereinigten Staaten. 1981 in San Francisco und New York gab es die ersten Fälle, dass junge homosexuelle Männer an einer seltenen Form von Hautkrebs und schwerer Lungenentzündung erkrankten und daran gestorben sind. Und relativ schnell vermutete man, es ist irgendeine übertragbare Geschlechtskrankheit, die aber nur homosexuelle Menschen betreffen könnte. Doch schon kurze Zeit später gab es die ersten drogenabhängigen Heterosexuellen, die sich damit infiziert hatten und daran starben. Und man wusste, das ist eine richtig gefährliche Krankheit. Und sofort begann man auch zu forschen und dagegen vorzugehen. Und 1984 gelang es, den AIDS-Test zu entwickeln, sodass man diesen Virus nachweisen konnte im Blut. Das Problem aber, erst Mitte der 80er Jahre begann man sich damit auseinanderzusetzen, wo kommt dieser Virus eigentlich her? In der Zwischenzeit konnte sich dieser Virus in ganz Afrika problemlos verbreiten. Schon in den 70er Jahren stellten Ärzte in Uganda fest, dass es da zu einer großen Häufung von seltenen Krankheiten kam. Junge Menschen erkrankten an extremen Ausschlägen im Mund. Sie hatten Tuberkulose nicht nur in der Lunge, sondern am ganzen Körper. Auch wieder eine seltene Form des Hautkrebses trat auf und die Menschen wurden immer dünner und starben. Deswegen nannte man die Krankheit zu dem Zeitpunkt Slim. Mitte der 70er Jahre. Und erst als man sich langsam vortastete und merkte, irgendwie hat es was mit Afrika zu tun, dieser Virus, stellte man die Beziehung her. Man stellte fest, diese Slim-Patienten waren alle mit dem HIV infiziert. 1986 führte dann Uganda als erstes Land der Welt eine weltweite Erhebung durch, um zu schauen, wie weit ist dieser Virus verbreitet. Und das Ergebnis war 1986 schon extrem erschreckend. 17,8% der Bevölkerung in den Städten war mit diesem Virus infiziert. 1986. Und heute sieht es wie folgt aus. Einige Zahlen kamen ja schon. Alle 10 Sekunden stirbt ein Mensch an AIDS. Alle 6 Sekunden infiziert sich ein Mensch neu mit HIV. Im Jahr 2006 starben 2,9 Millionen Menschen an AIDS, darunter waren 380.000 Kinder unter 15 Jahren. 2006 gab es 4,3 Millionen Neuinfektionen weltweit. Mehr als 13 Millionen Kinder sind weltweit durch AIDS zu Waisen geworden. Bis 2010 könnte die Zahl der AIDS-Waisen auf 25 Millionen steigen. Nur ungefähr 1,6 Millionen der insgesamt 39,5 Millionen Infizierten erhalten derzeit lebensverlängernde antiretrovirale Medikamente. Mehr als 95% der Menschen mit HIV-AIDS leben in Schwellen- und Entwicklungsländern. Die am meisten betroffene Region der Welt liegt südlich der Sahara in Afrika. Dort ist in manchen Gebieten jeder Dritte infiziert. Deswegen 30% oder Licht für 30%. Und wenn man sich jetzt nur noch mal Afrika gesondert betrachtet, dann geht es eigentlich nicht um diesen ganzen Kontinent, sondern AIDS hat sich südlich der Sahara so stark ausgebreitet, dass dort zurzeit in Afrika 28 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert sind. 70% der weltweiten Ausbreitung von AIDS liegt nur in diesem relativ kleinen Teil dieser Welt. Zahl ist von 2005. Mindestens 20 Millionen Afrikaner waren bis 2005 daran gestorben. An jedem einzelnen Tag sterben in Afrika 5.500 Menschen an AIDS, einer Krankheit, die man behandeln und die man auch verhindern kann. Und einfach mal so ein klein wenig als Vergleich, wir haben in Deutschland derzeit, klein kopiert, 56.000 HIV-Infizierte und im letzten Jahr sind ungefähr 600 Menschen in Deutschland daran gestorben. Für diese Menschen ist es natürlich vollkommen egal, wie die Statistiken aussehen. Aber die Auswirkungen für ein Land sind in dem Fall viel, viel kleiner als das, was da in Afrika passiert. Die Frage ist, was hat dazu geführt, dass in Afrika oder gerade südlich der Sahara sich dieser Virus so ausbreiten konnte? Und die erste Ursache dafür, die immer wieder genannt wird, ist die Armut. Die Länder, die sich dort befinden, sind im Wesentlichen sehr, sehr arm. Hoch verschuldet, haben kaum Bildungssystem, kaum Gesundheitswesen und sind ja die sogenannten Entwicklungsländer. Und diese Armut hat für den Einzelnen, der dort lebt, natürlich weitreichende Konsequenzen. Und einer der wesentlichen Punkte, warum sich gerade AIDS so gut ausbreiten kann dort, ist, dass die Aufklärung fehlt. Die wenigsten Menschen dort können lesen, schreiben und rechnen. Die können so vielleicht paar Basics, aber sonst nichts weiter. Wenn die weit in irgendwelchen Dörfern leben, weit ab von Städten, erfahren die über Jahre nichts von dieser Krankheit. Ein Andualem Ayalev, so heißt der Mann, war Soldat in der äthiopischen Armee. Er ist HIV-positiv. Er wurde dann aus der Armee rausgeschmissen, als man feststellte, dass er diesen Virus in sich trägt, und begann nun Aufklärungsarbeit zu leisten. Besonders bei den Soldaten, und er sagt dazu, auf dem Land weiß man gar nichts über AIDS. Sie glauben, das Virus könnte schon dadurch übertragen werden, dass man jemand anschaut. Für uns ist das nicht vorstellbar, aber ich muss so zurückdenken, als ich so Mitte der 80er Jahre das erste Mal über AIDS was gehört habe, ging es mir ähnlich. Man wusste nicht so richtig, was ist das und wie wird es übertragen. Dann sprach man dafür, dass schon Küssen gefährlich sein könnte und so weiter und so fort. In Afrika ist das heute noch der Fall. Man glaubt, dass gesunde Menschen, reiche Menschen AIDS nicht bekommen können. Man glaubt, es ist eine Krankheit der Armen. Man glaubt, dicke Frauen können kein AIDS bekommen, weil ja die Krankheit Slim als Slim bezeichnet wurde früher. Und auch dieses Bild am Ende, das kennen ja die meisten, die Menschen sehen dann wirklich sehr abgemagert aus. Ja. Zum Teil sieht man darin einen Fluch Gottes oder von irgendwelchen Geistern und gibt denen dafür die Schuld. Viele Menschen wissen nicht, wie dieser Virus ausgebreitet wird. Der zweite Punkt, der mit der Armut sehr eng zusammenhängt, ist die Prostitution. Gerade für Frauen, die ihren Mann verloren haben oder die allein leben, die Kinder haben, ist es aus ihrer Sicht so, ja, ich sag mal, die einzige oder die sinnvollste Variante, um irgendwie an Geld ranzukommen. Agnes Munyiwa zum Beispiel, sie ist HIV-negativ, obwohl sie schon seit Jahren als Prostituierte arbeitet, sagt dazu oder schreibt dazu. Die Frauen in der Nachbarschaft ermutigten mich, es mit Umalaya, Sex für Geld zu versuchen. Ich hatte Kinder, die etwas zu essen brauchten. Für viele so der Weg, um daraus zu, um irgendwie die Familie finanzieren zu können, um ihren Kindern vielleicht auch so ein bisschen Schulbildung geben zu können, weil dafür auch Geld benötigt wird. Und diese Frauen gehen dann diesen Weg der Prostitution. Prostitution aber mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Und sehr eng hängt mit diesem Prostitution der zweite Fall zusammen, nämlich die Pendler. Ich hab's mal als Pendler bezeichnet, die werden natürlich in Afrika nicht so bezeichnet. Wir kennen das auch so ein bisschen aus Deutschland. Also ich bin aus Sachsen, ne? Und wenn ich dann freitags fahre, dann meine Brüder und Schwestern aus dem Osten nach Sachsen zurück und komme dann sonntags wieder in die alten Länder wegen der Arbeit. Und so ähnlich ist das in Afrika auch. Nur sind diese Distanzen viel, viel größer und die Arbeitsbedingungen was ganz anderes. Ein wesentlicher Faktor zur Ausbreitung von AIDS in Afrika sind die Bergwerke in Südafrika. Über Jahrzehnte sind viele Leute aus diesen ärmlichen Gebieten, wo es keine Industrie gab, wo sie wenig Möglichkeiten hatten zu überleben, sind die Männer nach Südafrika gegangen, um in diesen Bergwerken zu arbeiten. Sie durften aber ihre Familie nicht mitnehmen, sondern sie durften nur einzeln als Arbeiter dort anheuern und arbeiten dort stellenweise unter unmenschlichen Bedingungen. Solange, bis sie kaputt waren, bis sie nicht mehr konnten, und aufgrund der Masse von armen Menschen kamen immer wieder neue Leute dazu und es war wirtschaftlich kein Problem, immer wieder neue Arbeiter zu bekommen. In der Regel lebten die in so Räumen, wo 20 Betten standen, jeder hat so einen Schrank gehabt und das war ihr Leben. Wenn sie Urlaub haben wollten, wurde der zum einen nicht bezahlt und zum anderen selten genehmigt. Eine Vielzahl dieser Männer war über 2 Jahre nicht zu Hause. Und ich formuliere es jetzt mal bösartig, die Prostitution wurde dort angezogen wie die Motten vom Licht. In diesen Gebieten um diese Bergwerke herum zog es einfach die Prostitution hin, weil für die Prostituierten waren das Leute, die ihre Dienste in Anspruch nehmen werden. Und auf der anderen Seite, es waren welche, die für afrikanische Verhältnisse relativ gut Geld verdienen und die dann auch dementsprechend bezahlen können. Und somit kam es zu so einem Austausch. Die Prostituierten kamen hin, es gab en masse ungeschützten Geschlechtsverkehr und irgendwann gingen die Männer zurück zu ihren Familien und übertragen den Virus. Das zweite ist die Armee. Junge Männer heuerten in der Armee an, um halt auch da irgendwie Karriere zu machen, um zu überleben, um Geld zu haben. Und auch beim Militär ist es nicht so wie Bundeswehr, dass die dann jedes Wochenende nach Hause kamen, sondern die waren stellenweise wirklich sehr weit weg von zu Hause, sind die stationiert und kommen auch über Jahre nicht nach Hause. Stellenweise haben sie nicht mal eine Frau. Ja, sind junge Männer und ich will das nicht entschuldigen, aber das sind halt Gründe, die dazu führen, dass auch dort wieder die Prostituierten hinkamen und dass es auch dort zu diesem Austausch gekommen ist. Und ich fand ein Zitat von so einem Soldaten sehr bemerkenswert. Er hat nämlich Folgendes gesagt: Wenn ich jeden Tag Gefahren ausgesetzt bin, die mich das Leben kosten können, warum soll ich mir Gedanken über so ein Virus machen? Wenn ich in einem Kriegsgebiet stationiert bin und nicht weiß, ob ich den nächsten Tag überlebe, warum also Gedanken an den Virus verschwenden? Nur die Leute sterben ja nicht alle und dann kommen sie zurück, heiraten oder sind verheiratet und übertragen den Virus. Und die dritte Gruppe sind die Fernfahrer. Fernfahrer, die weit ab von zu Hause sind, die auch für afrikanische Verhältnisse relativ gutes Geld bekommen und an diesen Fernstraßen, wo diese Fahre dann in Motels übernachten, gibt es wieder auch en masse Prostitution. Ich habe so für mich so belegt, da ich mir das ja selbst schwer vorstellen kann, fiel mir so eine Begebenheit ein aus Anfang der 90er Jahre. Da war ich in Ungarn im Urlaub und wir haben übernachtet in Most, also kurz nach der tschechischen Grenze. Und wer das mal erlebt hat, kurz nach der sogenannten Wende darüber zu fahren, der war schockiert. Die Straßen waren voll mit Prostituierten. Man ist über die Grenze gefahren und gerade wenn man nachts gefahren ist. Und die Frauen standen aufgeschlängelt durch den ganzen Ort und haben ihre Dienste angeboten. Und nicht wenige deutsche Menschen sind hingefahren und haben dort eben sich so eine Prostituierte für einen Abend genommen. Als wir in Most übernachtet haben, kamen wir ins Hotel, wir stellten das Auto ab und auf einmal kamen 2 Männer auf uns zu. Und wir hatten weder was gesagt, noch haben wir irgendwelche Anstalten gemacht, ganz ehrlich. Stellen die sich hin, nahmen so ein Buch auf und zeigten uns Frauen und wollten die uns anbieten. In den ganzen Hotel in der ganzen Nacht, das war voll mit Prostituierten. Dienste, die Männer in Anspruch genommen haben. Und so ist das in Afrika wahrscheinlich tagtäglich der Fall. An den Strecken, wo Fernfahrer entlangfahren, in den Gebieten, wo das Militär stationiert ist und in Südafrika in der Nähe der Bergwerke. Der nächste Punkt dazu. Es gibt oft in vielen Ländern so ein fehlendes bzw. ein sehr schwaches Gesundheitssystem. Die Menschen haben kein Geld oder die Länder haben kein Geld und können deswegen nicht so viel investieren. Nicht vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland haben. Und wir selbst wissen ja, wie teuer mittlerweile das Gesundheitswesen geworden ist. Und man erlebt das ja stellenweise auch, wenn man zum Arzt geht, wie schwierig manches geworden ist. Kein Vergleich zu Afrika. Es fehlt Personal an Ärzten, an Krankenschwestern. Es gibt nicht die ARV, also die antiretroviralen Medikamente, die die Menschen bräuchten, um lang mit dieser Krankheit leben zu können. Sie werden stellenweise auch als Aussätzige behandelt, werden missachtet. All diese Dinge führen dazu, dass das Gesundheitswesen schwach ist und auch nicht die Hilfe bieten kann den Menschen, die wirklich von dieser Krankheit betroffen sind. Das war zur Armut, was insgesamt wahrscheinlich da wirklich der größte und wichtigste Ursache ist. Das zweite ist Tabuisierung und Ausgrenzung. Die Übertragung von HIV durch Blut, Sperma, Vaginalsekret und Muttermilch hat mit unseren intimsten Momenten zu tun. AIDS ist eine Geschlechtskrankheit. AIDS kann nur oder vorrangig nur über Geschlechtsverkehr übertragen werden. Ist nicht wie Erkältung, die einfach so durch die Luft fliegt und wo wir uns halt so Viren oder Bakterien einfangen können. Das ist auch gut so, weil sonst würde das viel, viel schlimmer aussehen. Aber dadurch kommt es zu so einer Tabuisierung. Obwohl man in Afrika stellenweise sehr freizügig mit der Sexualität umgeht, wird darüber nicht gesprochen. Und AIDS wird häufig gleichgesetzt mit Unmoral, mit Untreue, mit sexueller Ausschweifung. Und deswegen sprechen die Betroffenen nicht über ihre Krankheit. Ein Beispiel dafür ist Priska Mlolo. Sie, ihr Mann und beide Kinder waren bzw. sind HIV-positiv. Und als die Krankheit schon ihre Tochter dahingerafft hatte und ihr Mann schon im Sterben lag, bat sie, dass sie es doch endlich sagen darf, dass sie endlich sagen darf, dass ihr Mann an AIDS erkrankt ist. Und seine Reaktion war folgendes: Wenn du es wagst, über AIDS zu sprechen, bringe ich dich um. Die Menschen sterben und sprechen stellenweise bis zum Tod nicht über diese Krankheit. Sie sterben dann halt an Durchfall, an Hautkrebs, an irgendwelchen anderen Krankheiten, nur nicht an AIDS. Und als Priska Mlolo dann ihr Mann gestorben war, stand sie am Grab und dann brach sie das Schweigen vor ihrer Familie und sagte, dass ihr Mann und ihre Tochter an AIDS gestorben sind und sie diese Krankheit auch in sich trägt. Die Reaktion der Familie war, dass sie Steine genommen haben, Flaschen und Bänke und auf sie eingeprügelt haben, sodass sie im Krankenhaus behandelt werden muss und bis heute am ganzen Körper von Narben übersät ist. Diese Menschen werden ausgegrenzt, man will mit ihnen nichts zu tun haben. Und das macht es so schwierig, weil dann selbst Ehepartner ihrem Ehegatten nicht davon nicht sagen, dass sie infiziert sind. Und sie schlafen weiter ungeschützt, sie gebären Kinder und das Virus kann sich problemlos ausbreiten. Und auch die Regierungen haben über Jahre geschwiegen. Aus Angst, dass wieder neue Rassismusvorwürfe kommen, dass man den Schwarzen die Schuld an AIDS gibt. Aber auch aus Angst, weil kein Geld da war, um dieses Problem wirklich angehen zu können. Und weil man über Sexualität nicht spricht. Selbst Nelson Mandela, von dem ich wirklich Hochachtung habe und der sich seit den letzten Jahren sehr, sehr intensiv gegen AIDS eingesetzt hat, hat während seiner Amtszeit sich kaum mit dieser Thematik beschäftigt, obwohl es zu dem Zeitpunkt in Südafrika ein Riesenproblem war. Und sein Sohn, seine Schwiegertochter und einige seiner Enkel sind an dieser Krankheit gestorben. Und die dritte Ursache ist einfach die Sexualität. In vielen Ländern im Süden Afrikas herrscht Polygamie, also ein Mann hat mehrere Frauen. Der Mann herrscht über die Frau. Es gibt genügend Gebiete, wo die Frau praktisch die Genehmigung ihres Mannes bräuchte, um dass Kondome benutzt werden dürfen und der Mann sie dann schlagen würde, wenn sie nur das erwähnen würde. Ja, es wird ungeschützt Geschlechtsverkehr betrieben, es herrscht eine relativ breite Untreue, gerade wenn die Partner, wie ich schon erwähnt habe, so weit weg sind und das Virus breitet sich problemlos aus. Die bloße Erwähnung deines Namens lässt mich zittern vor Angst. Aus der Dunkelheit kamst du auf leisen Sohlen, bist über unseren Kontinent hereingebrochen, unsere Heimat ist bald voll mit Gräbern. Tausende und Abertausende hast du getötet und dem Leben seine Bedeutung genommen. Das ist ein Auszug von dem Gedicht von Judy Wangui, einem Waisenkind aus Kenia, das bei seiner Großmutter lebt. Diese Ursachen haben eine riesen Auswirkung auf die Menschen, die dort leben. Es entsteht eine Gesellschaft, in der eine wichtige Gruppe von Erwachsenen fehlt, nämlich die meisten Infizierten sind zwischen 20 und 40 Jahre alt und sind wirklich nicht mehr fähig, wirklich ihr Leben zu meistern. Und was das bedeutet, das können wir uns vorstellen. Wir diskutieren zurzeit viel, wie das mit den Renten wird, weil unsere Gesellschaft immer älter wird und wir immer weniger junge Leute haben, die nachwachsen. Dort wird eine ganze Generation ausgelöscht und niemand ist da, der diesen Platz einnehmen kann. Und das hat drei wesentliche Auswirkungen. Die erste ist ganz klar, wirtschaftliche Folgen. Das, was in den letzten Jahren entwickelt wurde, so die Fortschritte, die zum Teil auch gemacht wurden, gehen kaputt, weil niemand da ist, der die Arbeit tun kann. Weil es so viele Kranke gibt, die im besten Arbeitsalter wären und diese Arbeiten nicht nachgehen können. Aber es gibt noch einen zweiten wesentlichen Punkt. Und das sind die politischen Auswirkungen, die politische Instabilität. Uganda zum Beispiel hat während des Bürgerkrieges in ihrer Armee mehr Soldaten durch AIDS verloren, als durch dass Soldaten im Krieg gefallen sind. In Äthiopien bei einer Erhebung waren 7 von 10 Soldaten mit dem HIV infiziert. 7 von 10. Und auch Amerika dann und die Vereinigten Staaten, die ja so sich stark für den Kampf gegen den Terror engagieren, haben eine Studie 2005 in Auftrag gegeben und das Ergebnis war, AIDS ist aus ihrer Sicht eine größere Bedrohung für die internationale Stabilität wie der Terrorismus. Einfach weil Regierungen auseinanderbrechen, weil das Militär nicht mehr schlagkräftig ist und damit ist Haus und Tür geöffnet für Rebellengruppen und wenn man so die Nachrichten verfolgt, bekommt man das immer wieder mit, dass dort wirkliche Kriegszustände herrschen und die eigentlichen Armeen zum Teil so K.O. sind, weil sie durch AIDS fast schon lahmgelegt wurden. Und für mich persönlich kommt jetzt die schlimmste Auswirkung. Seit mein Vater gestorben ist, geht es uns sehr schlecht. Meist gehen wir hungrig schlafen. Wir haben kein Geld für neue Kleider oder Medikamente. Ich würde gern die Schule besuchen, das kann ich aber nicht. Ich muss meine Mutter pflegen. Sie ist schwach und braucht Hilfe. Meine Geschwister arbeiten auf den Feldern. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal mit meinen Freunden gespielt habe. Mein Leben ist sehr traurig. Ich hoffe, dass es eines Tages besser wird. Ein Schicksal eines Kindes, wer bei World Vision www.trotz-aids.de auf die Internetseite geht, da gibt es so eine ganze Bilderausstellung dazu, die das ein ganzes Stück diesem Problem im Gesicht gibt. Es gibt Millionen von Weißen. Man geht davon aus, dass es zurzeit 15 Millionen Weißen in diesem Gebiet südlich der Sahara gibt. Und für die ist das Leben extrem hart. Wenn sie Glück haben, leben ihre Großeltern noch und die Großeltern können sie aufnehmen. Aber da ja viele Kinder da sind, haben die Großeltern stellenweise viele ihre Enkel zu Hause. Wenn sie Glück haben, werden sie von anderen Verwandten aufgenommen. Aber auch da sind viele mit dem HIV-Virus infiziert und sterben. Und das Ergebnis, es gibt eine Vielzahl von Kinderhaushalten, wo die älteren Geschwister sich um die Jüngeren kümmern und niemand für sie da ist, der von außen ihnen hilft. Viele leben auf den Straßen und müssen betteln in den Städten, weil dort dieses soziale System, also diese Dorfgemeinschaft nicht existiert. Sie haben keine Eltern, die sich um sie kümmern, die ihnen helfen, die sie erziehen und sie können keine Schulen besuchen. Also nicht nur die Generation der 20- bis 40-Jährigen, sondern genauso, vielleicht noch viel schlimmer sind die Waisen, die Kinder betroffen. Und wenn man selbst Kinder hat, dann tut es echt weh, so zu sehen, was das für diese Menschen, für diese Zwerge bedeuten muss. Wenn ihre Eltern weg sind, wenn vielleicht ihre Großeltern nicht mehr leben und sie komplett auf sich allein gestellt sind in einem Land, was ihnen stellenweise keinen Schutz bietet. Stephanie Nolan schreibt deswegen so zusammenfassend zu dieser ganzen AIDS-Krise: Warum sich auf diese Krankheit konzentrieren, wo in Afrika doch so vieles im Argen liegt? Was unterscheidet AIDS von Hungersnöten und Kriegen, der Korruption und den Dutzenden anderen schrecklichen Krankheiten? Dem Mangel an Schulen, Krankenhäusern und sauberem Wasser. Der Unterschied besteht darin, dass AIDS hinter all diesen Dingen steht, dass es deren Auswirkungen noch verstärkt und zugleich die Fähigkeit schwächt, damit fertig zu werden. Denn AIDS trifft die junge, leistungsfähige Generation. Es raubt den Ländern die Menschen, die Nahrungsmittel anbauen, in den Fabriken arbeiten und in den Schulen unterrichten. Es macht die Tuberkulose- und Malaria-Epidemien, von denen Afrika ebenfalls heimgesucht wird, noch tausendmal tödlicher. Es macht die Länder anfälliger für politische Wirren und Umweltkatastrophen. Ein Land nach dem anderen verliert, was es sich in den vergangenen Jahrzehnten in harter Arbeit aufgebaut hat. Schülerzahlen, allgemeine Produktivität, Lebenserwartung und Wirtschaftswachstum sinken. Die Kindersterblichkeit steigt. Glücklicherweise sind wir nicht mehr auf dem Stand von 2000 oder in den 90er Jahren. Es sind eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen worden und ich möchte euch ganz kurz drei noch vorstellen. Das erste, das Zentrale, ist Aufklärung. Immer mehr gerade AIDS-Erkrankte brechen das Schweigen und beginnen über ihre Krankheit zu reden. Und das ist sehr wirkungsvoll, weil je mehr sich öffnen, umso mehr Menschen hören ihnen auch zu. Und diese Tabuisierung geht zurück. Man kann wieder über AIDS sprechen. Die meisten Regierungen haben sich dem Problem gestellt, weil es so groß geworden ist, dass sie gar keine andere Wahl mehr hatten und beginnen nun auch ganz gezielt Kampagnen zu fahren. Eine dieser vielleicht größten oder wichtigsten ist die ABC-Kampagne. Aus dem Englischen, A steht dafür Enthaltsamkeit. Enthalte dich möglichst lange, bevor du das erste Mal mit jemandem schläfst. Am besten, bis du heiratest. B, be faithful, sei treu. Ja, sei deinem Ehepartner oder mit demjenigen, mit dem du zusammen bist, treu und hab nicht noch nebenbei andere Frauen oder Männer. Und C, für Kondome. Nutze Kondome, immer und richtig. Und dies hat relativ viel Gutes bewirkt. Es hat einfach dazu beigetragen, dass viele mehr Menschen jetzt wissen, wie sie sich mit AIDS infizieren können und auch dementsprechend dagegen wirken. Und Kondome nun nicht mehr was Abstoßendes und was Unsexuelles ist, sondern zu einer gewissen Normalität wird. Und das ist für diese Region sehr, sehr wichtig, weil es ja auch unter Ehepaaren sehr viele gibt, die, wo einer infiziert ist und der andere nicht. Der zweite, Zugang zu diesen antiretroviralen Medikamenten. Wenn ich verhindern will, dass noch mehr Erwachsene sterben und dass noch mehr Kinder ihre Eltern verlieren und die Produktivität weiter sinkt, dann brauchen die diese Medikamente. Und auch da ist in den letzten Jahren viel Gutes passiert. Die Patente der großen Firmen sind ausgelaufen und es können jetzt sogenannte Generika, also billige Präparate aus Indien, zur Verfügung gestellt werden, die um ein Vielfaches billiger sind und damit viel mehr Menschen erreicht werden können. Bill Clinton ist es gelungen, Ende 2006 mit so einer indischen Firma, so einem Pharmakonzern, einen Vertrag abzuschließen, dass sie noch ein sehr billiges Präparat für Kinder herstellen. Das kostet meines Wissens 16 Cent pro Tag oder 19 Cent pro Tag. Und dadurch können jetzt viel mehr Kinder, die auch an AIDS erkrankt sind oder HIV infiziert sind, behandelt werden. Und das ist extrem wichtig, weil diese Medikamente, wie ich schon gesagt habe, das Leben viel weiter aus, also den Tod weit hinauszögern können, vielleicht über Jahrzehnte hinweg und Menschen wieder ein einigermaßen normales Leben führen können. Und das Dritte, was sehr eng mit dem zusammenhängt, was wir als letztes hatten, in der Micha-Initiative, Schuldenerlass bzw. Schuldenverringerung. Ein Land, was unter einem riesen Schuldenberg zu leiden hat, hat dementsprechend weniger Geld, um gegen AIDS anzukämpfen. Wir selbst wissen, wie viel in Deutschland nicht geht, weil einfach kein Geld da ist. Aber im Vergleich zu dem, was in Afrika passiert, ist das gar nichts. Und wenn die Länder wieder eine Chance haben sollen, dann brauchen die einfach diesen Schuldenerlass oder zumindest einen Teil von ihren Schulden erlassen, um halt ihre Wirtschaft anzukurbeln, aber in unserem Bereich auch einfach, um dass ein Gesundheitswesen entstehen kann, was frühzeitig aufklärt, was Tests durchführen kann und was die Menschen mit den Medikamenten behandeln kann. Auch da ist jetzt einiges schon passiert. Aber es reicht halt leider nicht aus. Die letzte Schätzung, die ich gefunden habe, den Vereinten Nationen zufolge werden für den Kampf gegen AIDS im Jahr 2007 20 Milliarden Dollar benötigt. Ende 2006 standen nur die Hälfte zur Verfügung. Das ist das Problem und ich hoffe, es konnte euch ein Stück so diese Größe klar machen, was hinter dieser Krankheit steckt. Auf der anderen Seite ist es immer so, das überfrachtet einen. Ne? Das ist so riesig und man weiß, was kann ich als kleiner Mensch tun? Und Jetzt kommen unsere Schritte, was ich auch selbst tun kann. Das kennt ihr ja schon aus den anderen Predigten und da wiederholt sich vielleicht vieles. Aber es ist einfach wichtig, aktiv zu werden. Und ich habe es deswegen genannt, lieber kleine Schritte als keine Schritte. Und der erste wichtige Punkt für mich ist Beten. Und das ist jetzt nicht nur deswegen, weil wir im Gottesdienst sind und ich sage, jetzt habe ich nur am Anfang mal kurz was über Gott gesagt, jetzt muss ich am Ende auch nochmal was sagen. Sondern ich glaube wirklich, dass Gebet hilft. Es hält bei mir diese Problematik am Laufen. Weil für das, was ich bete, das beschäftigt mich. Und ich glaube auch echt, dass von Gebet Auswirkungen ausgehen. Dass Dinge verändert werden können, die wir vielleicht nicht sofort sehen, aber die passieren. Die zweite Maßnahme ist einfach sich informieren. Es gibt wirklich eine Vielzahl von guten Homepages. Zwei, die ich sehr toll finde, ist www.trotzaids.de, was von World Vision betrieben wird, wo es speziell um das Thema der Waisen und Kinder geht. www.care.de fand ich sehr gut, weil da auch eine Vielzahl von Informationen gut aufbearbeitet sind. Und etwas, was ich jetzt gelesen habe und was dieser ganzen Problematik ein Gesicht verleiht, ist das Buch von Stephanie Nolan. Wir haben es auf dem Büchertisch, ihr könnt es euch gerne mal anschauen. 28 Stories über AIDS in Afrika. Für jede Million oder für jede Million AIDS-Infizierte steht da eine Geschichte von einem Menschen drin, der mit diesem Virus lebt und davon betroffen ist. Und das ist wirklich gut, weil aus dieser großen Zahl werden auf einmal Gesichter und nebenbei werden all die Probleme angesprochen, die gerade in Afrika da eine Rolle spielen. Das nächste ist, einfach mit anderen drüber reden. Das, was in den letzten Jahren passiert ist, dass man jetzt so viel getan hat, liegt einfach daran, dass es publik geworden ist, dass immer mehr Menschen darüber gesprochen haben und dass es nicht mehr so unbekannt ist. Und ich finde es gut, wenn man einfach mal mit Leuten darüber spricht, wie sieht es da eigentlich aus, welche Probleme sind da, dass AIDS nicht nur was mit sexueller Unmoral zu tun hat oder damit, dass ich halt nicht beim Sex aufgepasst habe, sondern dass da ganz andere Probleme im Hintergrund stehen. Und je mehr Leute informiert sind, umso mehr steigt vielleicht auch die Bereitschaft, diesen Ländern zu helfen. Und sich an den Aktionen beteiligen, die es gibt. Es gibt eine Vielzahl von World Vision, von anderen Organisationen, die sich speziell damit beschäftigen. Ich kann eine Mail an Bundestagsabgeordneten schicken. Das klingt erstmal formal nicht so interessant. Ich habe mir aber überlegt, wir haben zwei, eine Kolbo und Larry, das sind, glaube ich, die zwei, die aus dieser Region im Bundestag sitzen. Und wenn jeder von uns den jetzt so eine Mail schicken würde, jetzt sind ungefähr, sagen wir, 300 Leute. Ich glaube, die würden schon erstmal schauen, was ist denn hier los? Ja? Was ist los, dass so viele Menschen auf einmal auf eine Problematik aufmerksam machen, die irgendwie in Würzburg wenig Beachtung findet, meines Erachtens. Und das Dritte, und damit sind wir beim letzten interaktiven Schritt für heute, Spenden. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen heute wieder eine Spenden durchführen. Und wir haben uns überlegt, was wäre jetzt sinnvoll? Was können wir euch vorstellen, was auch so das bisschen griffiger macht? Und das Problem ist, ich finde diese Medikamente sehr, sehr wichtig, aber wir haben, ja, diese Medikamente müssen regelmäßig gegeben werden und ein einmaliger Geldbetrag hilft nicht so viel. Aber ich habe bei www.trotzaids.de eine Aktion von World Vision gefunden, die ich sehr, sehr toll finde. World Vision ist eine der größten christlichen Organisationen, Hilfsorganisationen, die sich auch speziell für Kinder und Waisen einsetzen. Und wir wollen Ziegen sammeln. Ja, wir wollen Ziegen sammeln. Und zwar folgendes. Sie haben ein Projekt laufen, dass man Waisen, Kindern in Afrika, die keine Familie mehr haben, keine Eltern oder die bei ihren Großeltern leben, die sie nicht mehr versorgen können, dass denen eine Milchziege zur Verfügung gestellt wird. Das klingt für uns erstmal, Milchziege, was will man damit anfangen? Aber diese Milchziege dient dazu, dass so ein Grundlebenserhalt Lebenserhalt gesichert wird. Die Ziege gibt Milch, ich kann Käse und Butter gewinnen und den Dünger kann ich verwenden, um Sachen anzubauen, wieder gut wachsen zu lassen. Und es entsteht so eine Art Kreislauf. Und ich finde das irgendwie sehr gut und sehr sinnvoll, weil es hilft auch den Kindern so, sich selbst zu helfen. Die können nun mal nicht alle in Heime untergebracht werden. Es gibt nicht genügend Familien, die sich um sie kümmern. Aber dieser kleine praktische Schritt hilft ihnen, um so ein klein wenig ihr Leben meistern zu können. Und ich fände es toll, wenn wir so eine Ziegenherde jetzt finanzieren könnten. Und zwar kostet eine Ziege 60 Euro. Ja? Und ich bin einfach mal gespannt, wie viele Ziegen werden wir jetzt sammeln können. Ich möchte noch gerne mit uns beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir für diese Zeit, die wir jetzt hier haben konnten. Und ich danke dir für all das Geld, was gesammelt wurde. Und ich bitte dich, dass es wirklich gut angelegt wird in diese Ziegen. Und ich wünsche mir für diese Ziegen, dass sie lang leben, dass sie viel Milch geben und den Kindern damit langfristig auch so ein klein wenig das Leben erleichtern. Herr, ich bitte dich, dass du uns diese Thematik weiterhin aufs Herz legst, dass es uns bewegt und beschäftigt und dass wir einfach auch vielleicht in Aktion treten, um ein Stück dein Licht zu einer Krankheit und zu Menschen zu bringen, die von diesem Licht so wenig mitbekommen. Herr, ich danke dir, dass du da bist und ich bitte dich auch, dass du uns die nächste Woche segnest. Amen.